Wir haben den Ernst Paulus im Laufe von seinen Missionsreisen, da hat er ja so ganz viele Gemeinden gegründet. Und so diese Gemeinden, die waren ganz verschieden. Da gab es zum Beispiel die Gemeinde in Thessaloniki. Diese Gemeinde blühte auf und so trotz Verfolgung liebten sie Gott und die Menschen. Und wenn so erst Paulus von denen einen Brief oder einen Bericht bekommen hat, da jubelte sein Herz und er freute sich total darüber. Das war toll. Und dann gab es noch diese Gemeinde in Korinth. Und die Gemeinde in Korinth, die war speziell. Jedes Mal, wenn Paulus einen Bericht oder einen Brief von dieser Gemeinde bekam, da wurde er traurig. Denn in dieser Gemeinde geschah all das, was so normalerweise in Gemeinden nicht geschehen sollte. Da gab es Streit, da gab es Parteiungen, da gab es sich so ein richtiges drüber freuen, wenn jemand mal gesündigt hat. Es gab ein völlig falsches Verständnis von Gnade. Es gab Irrlehren und noch ganz viel mehr. Und so ein großes Problem der Korinther war, dass sie gern was Besonderes gewesen wären. Viele der Gemeindeleute kamen aus eher sozial niedrigen Schichten und es klingt in den Briefen immer wieder so durch, dass sie versuchten, sich durch die Gemeinde etwas so Selbstwert zu geben und durch ihre Mitarbeit dort etwas Besonderes zu sein. Und das führte wiederum zu so einer Art Fankultur. In der Gemeinde, da gab es Fans von einem Petrus, da gab es Fans von Paulus, da gab es Fans von Apollos, einem begnadeten Redner. Und es gab so ein paar, die besonders heilig sein wollten. Die meinten, wir brauchen gar keine Lehrer, wir gehören nur zu Jesus. Und das Dramatische war, dass diese Gruppen sich gegenseitig ihre Autoritäten, Frömmigkeit absprachen. Und die Fans von einem Paulus, die hatten es in der Gemeinde von Korinth gar nicht so leicht. Denn bei Paulus gab es ein Problem. So von außen betrachtet wirkte er gar nicht so heldenhaft, so famous. Im Gegenteil, während ein Apollos so die feurigsten Reden schwang, fiel es Paulus eher schwer, von Menschen zu reden. Er schreibt selbst, dass er vor Angst gezittert hat, als er zu den Korinthern sprach. Und neben seinem Problem, zu Menschen zu reden, waren auch seine Lebenssituationen oft gar nicht so toll. Er war oft krank. Und wir wissen nicht genau, was er für eine Krankheit gehabt hat, aber die muss so gewesen sein, dass Menschen ihn sahen und sich vor ihm geekelt haben, vor ihm auf den Boden ausgespuckt haben, schreibt er mal im Galaterbrief. Also, und er war oft im Gefängnis. Ein erfolgreiches Leben, so ein heldenhaftes Leben, das sah für die Korinther anders aus. Und darum distanzierten sich viele von ihm. Und der Paulus, der bekommt das mit, und schreibt den Korinthern einen Brief. Und er besucht sie. Und er schreibt ihnen noch einen Brief. Und noch einen. Und spürt man, dem Paulus, dem ging es da gar nicht um sich selbst, um sich als Person, sondern Paulus sieht noch ein viel größeres Problem bei den Korinthern. Sie haben Grundsätzliches nicht verstanden. Sie haben Glauben nicht verstanden. Sie haben die Kraft Gottes nicht verstanden. Sie behandeln die Beziehung mit Jesus wie so eine philosophische Theorie. Eine Theorie, die umso gewichtiger sein muss, je redegewandter sie vorgetragen wird. Je strahlender der Verkündiger, desto gewichtiger die Verkündigung, dachten sie. Denn das kannten die Korinther aus ihrem Umfeld. Sie lebten in einer Kultur, in der es ganz viel um so gesehen und gesehen werden ging. Die liebten den Sport, es gab so Sportwettkämpfe und sie liebten die Rhetorik habt. Das waren so geniale Redner, die in so Wettkämpfen im Debattieren gegeneinander erst praktisch antraten. Und da konnten Paulus mit seinem Gestammel einfach nicht mithalten. Und wichtig, bei all den Dingen geht es nur um die Form. Denn inhaltlich da lagen ein Petrus, ein Apollos und ein Paulus auf einer Linie. Sie alle predigten Jesus den Auferstandenen. Nur war ihr äußerliches Auftreten und die Art, wie sie ihren Dienst ausgeführt hatten, verschieden. Und über diese verschiedenen äußerlichen Formen kam es bei den Korinthern zu Streitereien und zu so einem verquerten Denken. Und diese Fixierung auf Äußerlichkeiten, die kann heute noch manchmal zu einem Problem führen. Erstens, durch die Fixierung auf Äußerlichkeiten wird Gottes Reden blockiert. Zweitens, durch die Fixierung auf Äußerlichkeiten bremst man sich selbst im Dienst für Gott aus. Und Paulus, der schreibt an ganz vielen Stellen da den Korinthern. Aber da die beiden Korintherbriefe jetzt den Rahmen dieser Predigt sprengen würden und meine Fähigkeit so lange zu reden, dann beschränke ich mich auf eine Stelle im zweiten Korintherbrief. Kannst du die mal anwerfen? Genau, danke. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, den Herrn. Uns hat Gott nur dazu bestimmt, euch zu dienen. Gott hat einst gesagt, aus Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unserem Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Wir haben den Geist empfangen, der uns glauben lässt. Über ihn heißt es in der Heiligen Schrift, ich glaube, deshalb rede ich. Genauso glauben wir und deshalb verkünden wir die gute Nachricht. 2. Korinther 4, die Verse 5 und 6 und 13. Erstens, durch die Fixierung auf Äußerlichkeiten wird Gottes Reden blockiert. Paulus stellt klar, liebe Korinther, wenn ich Paulus zu euch rede, dann geht es nicht um mich. Genauso wenig, wie es bei Apollos um Apollos, bei Petrus um Petrus oder bei den anderen um sich selbst geht. Das ist anders wie bei den Rhetorikwettkämpfen. Bei denen, denen die Rede meist der Selbstdarstellung. Und Paulus präsentiert nicht sich selbst, sondern Jesus. Da machen so Fangruppen überhaupt keinen Sinn. Wir sind äußerlich verschieden. Die Botschaft ist aber dieselbe, schreibt Paulus. Sein Fantum wie in Korinth gibt es auch bei uns heute immer wieder. Ein Person- bzw. einen Formenkult in der christlichen Szene, der so manchmal ungute Formen annimmt. Vorbilder im Glauben sind toll, aber es wird dann schwierig, wenn man sie erhöht. Ich kenne Christen, die nur auf eine bestimmte Art zum Beispiel beten, wie ihr Idol, oder die nur auf eine bestimmte Art die Bibel lesen, wie ihr Idol. Und wenn man mit ihnen spricht, dann merkt man, dass das so ganz viel Second-Hand-Glaube ist. Sie gebrauchen Sätze und Aussagen, die sie gehört haben, aber man merkt irgendwie, so die persönliche Erfahrung damit fehlt. Und das ist schade, denn oft begrenzen sie sich damit gegen das Reden Gottes, nämlich dann, wenn es eben nicht genauso ausfällt wie bei ihrem Idol oder ihrer Ideologie, ihren Vorstellungen davon, wie Gott gefälligst zu reden hat oder nicht. Ein Freund von mir, der war mal in einer Gemeinde zum Beispiel zum Predigtdienst eingeladen. Und als er dann dort ankam, erklärten sie ihm, du kannst leider hier doch nicht predigen. Weil erst im persönlichen Kontakt merken sie, er hat als Mann so halblanges Haar und das ging in dieser Gemeinschaft nicht. Ein anderer Bekannter hat von mir richtig Probleme bekommen, als es rauskam, dass er Bass spielt. Ja, so, wo hockt er? Denn so der Bass erzeugt ja so Schwingungen im Unterleib und das kann ja nur von unten dann kommen. Während diese Beispiele aufgrund ihrer Absurdität noch ganz spaßig sein können, kann es aber manchmal richtig dramatisch werden. Wie beim Mädchen, was vor vielen Jahren mal bei mir in der Jugend war. Die Familie des Mädchens erlebte eine total schlimme Krise. Und nach diesem Jahr ging dieses 13-jährige Mädchen sonntags morgens nach vorne und unter Tränen erzählte sie, wie es in diesem Jahr Jesus erlebt hat. Wie er sie durch das Jahr durchgetragen hat, wie sie mit all ihren mit Gedanken, mit all ihren Schmerzen zu ihm hat gehen können. Und durch dieses 13-jährige Mädchen hat Gott die Ehre bekommen, die ihm zusteht. Als ein Gott, der real im Leben eingreift. Aber leider nicht für jeden in der Gemeinde. Nach dem Gottesdienst kam ein Mann auf sie zu und meinte, ja, also, das ging ja wohl gar nicht. Und ich hoffe, dass so. Was war passiert? Es war Sommer, dass er das Mädchen trug ein T-Shirt und beim Gestikulieren rutschte so ganz kurz mal ihr T-Shirt hoch und man sah ganz kurz ihren Bauchnabel. Und das war der Moment, in dem der Mann für das Reden Gottes blockiert war. Und mir tut sowas total leid. Wegen dem Mädchen, aber auch wegen dem Mann selbst. Er konnte einfach nicht anders, weil er blockiert ist von seinen eigenen Vorstellungen, wie Gottes Reden gefälligst auszusehen hat. Wie eine Predigt aufgebaut sein muss, welche Lieder zu singen sind, wie man am besten Zeugnisse gibt und so weiter. Und das ist so bitter. Gott redet, handelt, spricht, tut Großes und man ist blockiert. Blockiert von der eigenen Vorstellung, wie Gottes Reden halt auszusehen hat. Die Weite und die Fülle, die eine gottgegebene Gemeinschaft bieten kann, an den ganzen Formen, an den ganzen Arten, wie Gott spricht, wird nicht wahrgenommen. Und das ist total schade. Denn man bleibt dann lieber unter sich, unter seinesgleichen. Und oft entwickelt sich eine Verbitterung und ein zerstörerisches Richten anderen gegenüber. Die glauben nicht richtig. Der Beitrag ist ungeistlich, lobt, Preistexte müssen so oder so sein und so weiter. Und Jesus warnt vor solchen Gedanken, nennt sie Sauerteig. Er gebraucht den Begriff zwar auf die Pharisäer, aber das Denken ist, die Denkstruktur ist dieselbe. Gott hat gefälligst nur zu reden, wie ich es erwarte. Warum erzähle ich das? Sandra und ich durften vor einiger Zeit ganz alte Freunde von früher treffen. Und es war total schön, sie zu sehen. Aber diese Begegnung geht uns seitdem immer noch nach. Denn sie haben sich verändert. Aus fröhlichen, Jesus-liebenden Menschen wurde Verbitterung. Über die christliche Szene, über Gemeinden, über die Art, wie andere ihren Glauben leben. Und das zu sehen, tut weh. Und diese Fixierung auf Äußerlichkeiten, die kann so eine große Gefahr sein. Und diese Gefahr steckt in uns allen. Sei es, dass es uns dazu verleitet, über andere zu richten und wir damit Gottes Reden blockieren, oder dass wir uns selbst im Dienst für Gott blockieren. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Blätter. Genau. Ah, hier. Zweitens, durch die Fixierung auf Äußerlichkeiten bremst man sich selbst für den Dienst für Gott auf. Und bei mir selbst taucht dieses Denken ja auch immer mal wieder auf. Und vielleicht kennst du das auch, dieses je strahlender der Verkündiger, desto besser die Verkündigung. Ach, wenn ich doch nur besser von Jesus erzählen könnte. Und dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein dafür, kann aus ganz verschiedenen Quellen gespeist sein. Bei mir ist es die Sprache. Während es mir inhaltlich oft leicht fällt, mit anderen Menschen über Jesus zu reden, bremst meine Sprache mich oft aus. Und vielleicht sind es bei dir andere Punkte. Du würdest gern mit anderen über Jesus reden, weißt, dass sie Jesus brauchen, aber dir fehlen die Worte oder der Mut. Oder vielleicht hast du dich auch schon mal getraut, das Thema Glaube kam zur Sprache und danach warst du total fertig, weil dir wichtige Sachen nicht eingefallen sind. Zumindest in der Situation, abends im Bett rattert es dann und dir kommen ganz viele Gedanken noch, die man hätte unbedingt noch sagen müssen. Oder du siehst das Chaos in deinem Leben und denkst dir, in meiner derzeitigen Situation, vielleicht sollte ich da lieber nichts jetzt sagen. Und wenn du mehrere solche Situationen erlebt hast, dann kann das dazu führen, dass du verstummst, dass du dich eben nicht mehr traust, gehemmt bist. Und dich nicht mal traust, von Jesus zu erzählen, zumindest außerhalb der christlichen Bubble. Solange du unter Christen bist, fällt es dir noch leicht, aber mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen, manchmal schwierig. Wobei, sogar unter Christen kann man sich ja gehemmt fühlen. Sei es Predigten, sei es Hauskreisthema, Hausgottesdienst an Karfreitag oder mal einen Input machen, ein Zeugnis geben, Gottesdienstleitung, Arsche, Schäfchentreff, Straßensegnung, es gibt ja so noch so viel mehr. Und natürlich sind wir für gewisse Sachen begabt und für andere nicht. Wenn du zum Beispiel mein musikalisches Talent hast, besonders im Bereich Taktgefühl und Gesang, dann fühl dich bitte zutiefst von mir ermutigt, dich nicht für den Lobpreisdienst zu melden. Das wäre nicht gut, wäre für dich noch für die Gemeinde. Ich glaube aber, dass so manchmal ein Nein, das kann ich nicht oder ein Nein, das ist jetzt nicht meine Gabe, eher ein Nein, das traue ich mir nicht zu, ist. Und ein Grund für dieses Nicht-Zutrauen, das liegt in demselben Denken, das die Korinther gehabt haben. Dieses, je strahlender der Verkündiger, desto gewichtiger die Botschaft, dachten sie. Und genauso wie die Korinther werden auch wir ja von unserem Umfeld geprägt, sei es die großen christlichen Redner oder Leute im Fernsehen oder. Und das ist total schade, denn die Menschen brauchen Jesus. Und wenn wir es ihnen nicht sagen, wer dann? Einige der Korinther nahmen Paulus nicht ernst. Er kann halt nicht so gut reden. Ihm fehlt der Glamour, er ist krank, er ist oft im Gefängnis und so. Und Paulus sagt dazu, ihr habt recht. Ich bin oft schwach, ich bin oft krank, ich bin oft im Gefängnis und ich kann auch nicht so gut reden. Ich stand mit zittrigen Knien vor euch. Doch um all das geht es doch gar nicht. Es geht nicht um mich, sondern um Jesus. Den Jesus, dem ich selbst begegnet bin. Paulus verkündigt keine Theorie. Jesus erlebt und davon erzählt er. Das Damaskus-Erlebnis, also wo ihm Jesus begegnet ist, zieht sich durch seine ganze Theologie, durch seine ganzen Briefe. Und davon erzählt er. Und ich erzähle gleich auch weiter, wenn ich... Ach Mann. Jetzt geht's weiter. Wie passend zum Predigtthema. Genau, das Damaskus-Erlebnis, das zieht sich durch seine gesamte Theologie durch. Jesus begegnet dem Christenverfolger, vergibt ihn und beruft ihn in seinen Dienst. Das ist Paulus' Lebensgeschichte. Diese unverdiente Gnade, die er erleben durfte, davon erzählt er. Und natürlich überprüft Paulus all das, was er dazu denkt, anhand der Heiligen Schrift und im Gespräch mit anderen. Und Gott führt ihm selbst die Hand beim Schreiben. Aber es bleibt sein Erlebnis mit Gott, seine Erfahrung mit Jesus. Wir haben einen Gott, der sich durch die gemeinsame Geschichte mit seinen Menschen offenbart. Ich bin der, als der ich mich erweisen werde, sagt Gott in seiner Vorstellung zu Mose. Und das ist ja auch noch heute so. Gott schreibt mit jedem von uns seine eigene Geschichte. In all diesen Geschichten offenbart sich Gott. Und was würde uns entgehen, wenn wir deine Geschichte mit Gott nicht kennen? Allein, dass du an Jesus glauben darfst, ist ja ein riesiges Wunder schon, ein übernatürliches Eingreifen von Gott. Und wie viele andere Momente in deinem Leben mit Gott gibt es da noch? Paulus, der sieht so zwei Seiten. Da ist auf der einen Seite dieser wunderbare, unfassbare Schatz, das, was er erleben durfte. Jesus in ihm. Und auf der anderen Seite sieht er sich selbst. Sieht all seine Begrenzungen, seine Schwachheit und auch sein Versagen. Auf der einen Seite Jesus, das Licht. Und auf der anderen Seite er selbst, Paulus. Und vielleicht kennst du diese Gegensätze in deinem Leben auch. Du darfst Jesus kennen. Du kennst diesen Schatz, aber fühlst dich eben aus verschiedensten Gründen nicht gut genug oder nicht begabt genug, nicht fähig genug, davon zu erzählen. Du siehst deine Kollegen, deine Verwandten, weißt, dass sie Jesus brauchen, aber deine Begrenzungen bremsen dich aus. Sei es, dass dir die richtigen Worte fehlen oder dass du Angst hast oder was auch immer. Oder auch, dass dein Leben eben nicht zur Botschaft passt. Und Paulus kennt das nur zu gut. Er kennt seine Schwächen. Doch er hat einen anderen Blickwinkel, einen anderen Fokus. Bei ihm steht die Botschaft im Zentrum. Können wir nochmal einen Bibeltext haben? Ich trage diesen Schatz in einem gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Denn es soll sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt, nicht aus mir selbst. Paulus bezeichnet sich selbst als so ein gewöhnliches, zerbrechliches Gefäß. Und er sieht gerade in seiner Schwäche einen Vorteil. Denn so wird deutlich, all das, was aus dem Dienst von Paulus erwachsen ist, die ganzen Menschen, die an Jesus glauben, die Gemeinden, die gegründet worden sind und noch viel mehr, all das geschieht nicht wegen Paulus, sondern wegen Gott, wegen Jesus, der in ihm wohnt. Paulus, der darf nur dabei sein. Was für ein Vorrecht für ihn. Für Paulus liegt gerade zu seiner Schwachheit die Bestätigung für seinen Dienst. Wenn trotz dem Mangel, den er bei sich selbst wahrnimmt, so viel geschieht, dann ist das ein Beweis dafür, dass Gott durch ihn wirkt. Denn aus ihm selbst würde es nicht funktionieren. Und so wird aus dem, je strahlender der Verkündiger, desto wichtiger die Verkündigung ein, die Botschaft strahlt aus sich selbst heraus. Die Botschaft strahlt aus sich selbst, denn sie ist keine Theorie, sondern eine Person, Jesus. Wenn du mit einer Taschenlampe in einen dunklen Raum gehst, dann musst nicht du leuchten, sondern die Taschenlampe leuchtet in dir. Wenn du mit einer Taschenlampe in einen dunklen Raum gehst, musst nicht du strahlen, das macht die Taschenlampe selber. Aber du darfst sie in die Dunkelheit bringen. Und Dunkelheit, die gibt es um uns herum ja genügend. Kennst du dieses? Wenn, dann. Bei mir war es die Sprache. Wenn Gott meine Sprache heilt, dann werde ich allen Menschen von ihm erzählen. Was sind deine Wenns? Was müsste in deinem Leben anders werden, besser werden, schöner werden, strahlender werden, damit du von Jesus erzählst? Was bremst dich aus, die Dinge zu tun, von denen du eine Ahnung hast, dass sie vielleicht ganz gut werden? Fehlende Redegewandtheit, zu wenig Wissen, Angst vor Reaktionen, zu wenig Zeit, du fühlst dich unbegabt, Chaos in deinem Leben und so müde und so weiter. Was bremst dich? Wir erwarten manchmal, dass wir, je länger wir Christen sind, so starke und mächtige Christen werden, eben dass die Schwachheit abnimmt und Gott uns dann so richtig gebrauchen kann. Aber was, wenn es im Glauben gar nicht darum geht, irgendwie groß, stark und perfekt und erfolgreich zu sein, sondern darum, Jesus strahlen zu lassen, den Schatz in uns. Mark Iaconelli schreibt dazu, geistliches Leben ist keine Formel, kein Test, es ist eine Beziehung. Im geistlichen Leben geht es nicht um Professionalität, sondern um Intimität. Im geistlichen Leben geht es nicht um Vollendung, sondern um Begegnung. Der Weg des geistlichen Lebens fängt da an, wo wir jetzt sind, im Chaos unseres Lebens. Die Wirklichkeit unseres zerbrochenen, fehlerhaften Lebens anzuerkennen, ist der Anfang des geistlichen Lebens. Nicht, weil das geistliche Leben unsere Fehler beseitigt, sondern weil wir aufhören, nach Perfektion zu streben und stattdessen Gott suchen, den, der in der Verworrenheit unseres Lebens wirklich da ist. Vielleicht ist genau deine Schwäche, deine Begrenzung, dein Zerbruch, deine Lebenssituation, das Chaos in deiner Familie, deine Müdigkeit, deine Krankheit, deine berufliche Situation, deine Überforderung, deine Stärke, der Kanal, durch den Gott einen anderen Menschen begegnet, sei es in der Gemeinde oder im Alltag, das gewöhnliche, zerbrechliche Gefäß, durch das aber Jesus leuchtet. Versteck es nicht. Stell das Gefäß mit dem Licht, die Lampe, nicht unter einen Scheffel. Versuche nicht irgendwie Perfektion vorzustrahlen, sondern sei ehrlich. Eckstein schreibt dazu, was einen zuverlässigen Zeugen ausmacht, ist allein seine Wahrhaftigkeit und Offenheit und nicht etwa seine Fähigkeit, sich selbst ins rechte Licht zu rücken. Gott schreibt mit uns seine unvergleichbare Geschichte. Und nochmal, was würde uns entgehen, wenn du uns nicht davon erzählst? Jesus, der Schatz in dir, möchte strahlen. Und ein Paulus, der lässt dieses Licht strahlen. Er versteckt es nicht. Und doch reagieren Menschen auf ihn ganz unterschiedlich. Die einen entscheiden sich für ein Leben mit Jesus, sind begeistert, und die anderen finden, Zitat Paulus, totaler Schwachsinn. Wie kommt das? Wieso reagieren die einen Menschen so und die anderen so? Warum springen die einen begeistert auf und der Funke, dieser Funke des Lichts, er springt über und die anderen dann nicht? Und so das ist ja eine Frage, die man sich echt stellen kann. Wie kommt das? Und vielleicht hast auch du diese eine Person, mit der du schon so oft über Jesus gesprochen hast. Und du verstehst es einfach nicht, warum sie nicht an Jesus glaubt. Lass uns mal den Vers anschauen, der direkt vor dem Predigttext kommt. Den lese ich nur vor. Der Gott dieser Welt hat die Sinne der Ungläubigen mit Blindheit geschlagen. So können sie das Licht nicht sehen, das die gute Nachricht bringt. Dieses Licht ist die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist. In diesem Vers steckt so viel drin. Viel zu viel für diese eine Predigt jetzt. Und darum wird es an einer anderen Predigt an dieser Stelle weitergehen. Aber Jesus ist das Licht, das wir verkündigen. Um ihn geht es. Wahrer Mensch, wahrer Gott, geboren von der jungen Frau Maria, gestorben zur Vergebung der Sünden, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes und wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, und wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist der Inhalt, darum geht es. Der bleibt gleich. Doch die Form, die kann ganz vielfältig sein. Und wir brauchen diese Vielfalt. Ich bin total froh, dass hier jeden Sonntag ein anderer predigt. Und dass die Predigten verschieden aufgebaut sind. Und auch die Gottesdienstleitung und der Lobpreis, der Kindergottesdienst, der BU, die Hauskreise und. In dieser Vielfalt liegt dieser riesige Schatz, den wir haben. Nur ich glaube, da fehlen noch ein paar. Und damit geht uns als Gemeinde etwas verloren von dem, was nur diese Menschen aufgrund ihrer eigenen Begegnung mit Jesus uns erzählen können. Jesus zu Ehre, damit er strahlen kann. Und er tut's. Amen.